Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Wir sprechen hier gleich über Mutter-Kind-Beziehungen. Und zwar über einen Aspekt, der sonst nur ziemlich selten beleuchtet wird, nämlich Gewalt von Müttern gegen Kinder. Eine Performance-Künstlerin hat dazu gerade ziemlich viel recherchiert und bringt es als Tanzstück auf die Bühne. Die Musik daraus, die hören wir gerade. Das ist ein Stück, was dazu anregen soll, da in Zukunft genauer hinzuschauen. Und das machen wir zusammen mit der Künstlerin. Wir sind hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Heute startet wieder eines der weltweit wichtigsten Festivals für experimentelle Musik, CTM Festival in Berlin. Das Festival für diese wunderbare Zwischenwelt zwischen Club, Krach und sehr subtilen Sounds. Und in diesem Jahr gibt es da ganz viel Orgelmusik zu hören. Das Modular Organ System wird da vorgestellt. Das ist so eine Mischung aus Installation, Konzert und auch so eine Art Selbsterfahrung. Und vor allem ist es komplett analog, was ich ziemlich spannend finde, nachdem Klangkunst ja gefühlt jahrelang immer digital gewesen ist. Hartwig Fenz war für uns bei den Aufbauarbeiten von dieser großen modularen Orgel mit dabei. Und die Künstler haben ihm erzählt, wie das genau funktioniert.
Könnt ihr mal ganz kurz still sein für den Rundfunk?
Genau, Lärm weg für den Rundfunk. Philipp Sollmann, Künstler und Komponist und als FD-Min bekannt auch in der Techno-Welt, wird streng. Weg muss das kreischende Geräusch der Hebebühne, damit die Luft frei ist für die Orgel.
So, was haben wir denn hier?
Wir können jetzt hier erstmal unser größtes Objekt zeigen. Die 9 Meter Glasfaserröhre, die wir jetzt mal anmachen können.
Sollmann führt zusammen mit seinem Mitstreiter Konrad Sprenger, ebenfalls Musiker und Soundartist, durch die Betonhalle unter dem Kunstquartier Silent Green im Stadtteil Wedding, vormals ein Krematorium. Wo einmal Särge gestapelt werden sollten, gibt es jetzt Klangkunst.
Jetzt machen wir mal die große Basspfeife an. Gut. Und stimmen mit der Zunge die Tonhöhe. Eigentlich kann man sagen, ist das hier eine so in den Raum freigelassene Kirchenorgel.
Traditionell ist die Orgel unfrei, festgenagelt hoch oben an der Wand überm Eingangsportal der Kirchen. Zum Orgelsound singt die Gemeinde. Der Klang ist für die Mehrheitsgesellschaft verbunden mit spaßlosem Hocken auf harten Kirchenbänken, verkniffene Stimmung, fokussiert auf Schuld. Orgelsound ist sakral, klingt nach kargem Ernst und Frömmigkeit, dem Gegenteil von Lust und Fun. Soweit die gängige Vorstellung. In Wirklichkeit und für sich genommen ist die Orgel das Instrument der Stunde. Mal wieder.
Es gibt seit den 60er Jahren eigentlich immer wieder Künstler, die ganz fasziniert sind von diesem analogen Herstellen von Klängen. Nämlich nicht über Lautsprecher, Computer. Man kann natürlich mit diesem Sound sehr wunderschöne Drone oder Räume, Klangräume schaffen, die man eigentlich erst dann gut erfahren kann, wenn man da durchläuft.
Sagt Carsten Seifert, Gründer und künstlerischer Leiter der Sing-Uhr-Hörgalerie, der Philipp Sollmann und Konrad Sprenger eingeladen hat. Für die beiden geht es um die kreative Arbeit des Besuchers. Konrad Sprenger.
Es ist schon so, dass man eben auf rein akustische Instrumente oder Skulpturen gehen kann und die auch bearbeiten kann, also verstimmen kann.
Genau.
Und sich das selber dann im Raum als Zuhörer mischt. Also man mischt sich sozusagen auch die Komposition.
Was eher das Passive des Kirchenbesuchers ist, wird hier quasi aufgelöst. Also es ist eine sehr aktive Idee, dass du als Besucher dir den Klang aktiv erfahrbar machst.
Im Ergebnis hört sich das Erlebnis so an. Könnte sich so anhören, denn wie gesagt, jeder Mensch kreiert sich sein Hörerlebnis selbst. Sprenger und Sollmann haben wie viele Avantgarde-Musiker jahrelang mit Laptops und Synthesizern gearbeitet und sich wie viele dann den analogen Klangerzeugern zugewandt. Gerade weil hier nicht alles kontrollier- und revidierbar ist, weil ein Mysterium bleibt.
Das ist hier so ein bisschen das Gegenteil. Das macht auch ganz oft, was es will selbst. Also wenn die verschiedenen Pfeifen gleichzeitig spielen und man eine dazu tut, reagieren die anderen darauf, weil die dann ein bisschen weniger Luft haben zum Beispiel. Und diese Momente, wo sich dann die Pfeifen wie so ein lebendiges System eigentlich gegenseitig als würden sie miteinander sprechen, verhalten. Das ist total toll. Also das sind dann so Momente auch, wo man so ein bisschen so denkt, aha, es hat doch vielleicht sowas total Erhabenes. Hier sieht man jetzt eben so ein Horn aus dem Megafon-Lautsprecherbereich. Das wird so an Muezzintürmen, ist für den Muezzin eigentlich gedacht. Und wir haben das jetzt mal hier an eine Posaune angeschlossen.
Hier, wie bei allen Objekten, annähern, drumherum gehen, den Kopf reinstecken. Das Modular Organ System holt die Orgel herunter auf den Boden der Tatsachen. Ihre Mechanismen und Funktionsprinzipien werden für jeden sicht- und hörbar. Die Besucherin erfährt Akustik, reine Physik. Und dann werden die Exponate aus dem Technikmuseum zu Skulpturen, das Setting zum Instrument. Die Künstler, die in den kommenden Tagen darauf spielen werden, gehören zum Besten, was das Genre zu bieten hat. Wie immer kann es in die Hose gehen, wenn Neuland betreten wird. Aber damit ist nicht zu rechnen.
So klingt das Modular Organ System. Das ist zu hören und vor allem zu erleben. Von heute bis zum 30. Januar beim CTM-Festival in Berlin. Und die hochkarätigen Gastmusiker, die da gerade schon erwähnt wurden, das sind so Leute wie zum Beispiel Alan Arkbrow, Arnold Dreiblatt, Will Guthrie, Cully Melland, Stephen O'Malley. Vorgestellt hat uns das hier im Deutschlandfunk Kultur Hartwig Fans. Gewalt von Müttern gegen ihre Kinder, darüber wird ziemlich selten gesprochen. Wenn man dieses Wort googelt, Müttergewalt, dann versucht Google einen sofort zu korrigieren und fragt, ob man vielleicht Männergewalt gemeint hat. Also Müttergewalt als Wort findet nicht so richtig statt. Die Performancekünstlerin Eva Baumann hat sich jetzt aber intensiv mit diesem Phänomen befasst, hat ein Tanzstück daraus inszeniert, das heißt Schattenkinder. Morgen Abend hat es Premiere in Stuttgart und über dieses Stück und über ihre Recherche spreche ich jetzt mit Frau Baumann. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Kurz zu dieser Realität von Müttergewalt, weil Sie schreiben in Ihrer Ankündigung, dass laut Kindesmissbrauchsstatistik im letzten Jahr 45% der TäterInnen Frauen waren. Also 45% der Menschen, die Kinder missbraucht haben in Deutschland, waren Frauen. Also scheint ein sehr reales Phänomen zu sein. Was genau haben Sie denn dazu rausgefunden? Über was für Formen von Gewalt sprechen wir hier?
Also es gibt verschiedene Facetten natürlich von Gewalt. Das fängt an bei verbaler Gewalt, dass man das Kind eben durch Sprache verletzt sozusagen. Es kann Vernachlässigung sein, es kann emotionale Distanziertheit sein, geht über in körperliche Gewalt, sei es durch einen kleinen Klaps bis hin zu schweren körperlichen Misshandlungen. Und diese 44,8% aus dem Jahr 2020, die Zahl habe ich mir rausgesucht, da geht es um Misshandlung. Also das sind Straftaten, wo es um körperliche Gewalt geht.
Also wir merken, Sie haben sich da mit befasst, Sie haben recherchiert, Sie haben Statistiken gelesen, aber Sie haben auch Interviews geführt mit Betroffenen, mit Frauen, die Sie gefunden haben, die offen darüber gesprochen haben. Ich kann mal ein kurzes Zitat vorlesen, was im Programmheft zu Ihrem Stück zu finden ist. Da sagt eine Frau, das kommt immer wieder vor, dass ich ganz laut und impulsiv werde und dann werden die Kinder ganz zahm, ich glaube, weil sie Angst vor mir bekommen. Und es ekelt mich sofort an. Ich möchte so nicht sein. Das ist ein Zitat von einer sehr selbstreflektierten Frau. Man hört die Scham da total raus. Was für Müttern sind Sie denn da begegnet? Kann man sagen, dass das irgendwie bestimmte Frauen sind, bestimmte soziale Schichten? Oder wen haben Sie da getroffen?
Also es ist jetzt keine empirische Studie gewesen, sondern ich habe mit vier Frauen gesprochen. Mhm. Ich hatte noch zwei oder drei andere am Start. Das habe ich dann zeitlich nicht geschafft, weil es tatsächlich sehr zeitintensiv war, weil ich mir die Zeit dafür nehmen wollte, zuzuhören. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sich Gewalt jeglicher Art durch alle sozialen Schichten, durch alle Kulturkreise zieht, dass es da keine bestimmte Eingrenzung gibt, welche Personengruppen das tun oder davon betroffen sind. Die Beispielhaften sind ja immer dann, wo die Eltern Drogenprobleme haben oder Alkoholprobleme, selber psychisch belastet sind, Arbeitslosigkeit, es ist sehr einfach, sich dann, also das dann so zu labeln, abzustempeln, zu sagen, ja, kein Wunder, kriegen die das auch mit der Erziehung nicht hin, sage ich jetzt mal so. Aber dass man eben auch in sogenannten gut situierten Familien die grausenhaftesten Dinge eigentlich auch finden kann und die dann noch viel versteckter sind und nicht zum Vorschein kommen.
Das ist ein sehr, sehr schweres Thema, ein sehr komplexes, sehr vielschichtiges Thema. Und ich finde es total spannend, dass Sie das ganz ohne Worte auf die Bühne bringen. Weil natürlich können wir darüber ganz viel sprechen und ich würde auch denken, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Aber Sie haben darüber jetzt ein Tanzstück gemacht. Sie sind da auf der Bühne zu sehen und interagieren mit einer Puppe, eine menschengroße Puppe. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Also wie haben Sie all diese Erkenntnisse, Ihre Recherche, Ihre Gedanken in den reinen Tanz übersetzt? Was war Ihnen da wichtig?
Ich glaube, es sind so zwei Arbeitsprozesse tatsächlich. Das eine ist ein Rechercheprozess, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Und auch mich hat natürlich auch sehr die Mütterperspektive interessiert, weil es für mich ganz wichtig war, kein Täterinnen-Opferstück zu machen, was Mütter anprangert, sondern auch zu verstehen, was führt denn eigentlich dazu? Und also das ist so ein Aspekt. Und das wiederum dann in den Probenraum mit reinzunehmen und dann da anzusetzen, okay, was ist denn diese allererste Beziehung zu diesem Menschen, den man hat, also als Kind zur Mutter, so dieses Innige und Fürsorgliche und die körperliche Nähe. Wir kommen ja aus dem Körper einer Frau heraus, also allein schon dieses Bild, sich einfach damit anzufangen und mit dieser Nähe anzufangen mit einer Puppe, die ja an sich erstmal hilflos und ja auch, die hat keinen Willen und keine Intention, die muss ich dann als Spielerin, als Tänzerin dann ja auch noch in Aktion bringen. Und das fand ich dann spannend und dann auch zu gucken, wie kann ich Rollen umdrehen, dass die Puppe praktisch eine Macht gewinnt über mich. Und das sind Bewegungsrecherchen, das ist einfach, also ganz platt gesagt, das ist dann Handwerk.
Ja, und ich konnte ja Ausschnitte sehen, zumindest von dem Stück als Video und habe schon das Gefühl, dass das auch ein relativ gelungenes Handwerk ist. Zumindest hat mich das ziemlich berührt, diese Puppe, muss ich sagen. Also weil die eben so eine Menschenähnlichkeit hat, die so eine ganz menschliche Haltung und eben so menschliche Gliedmaßen, die sich bewegen wie bei Menschen. Und das, also für mich hatte das so einen leichten Horrorcharakter tatsächlich, weil diese Puppe so wahnsinnig ausgeliefert schien und ich die ganze Zeit Angst hatte, dass diese Puppe jetzt gleich verprügelt wird oder so. Aber spannend fand ich, dass es dann gar nicht so explizite Gewaltmomente gibt in dem Stück. Zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Wie würden Sie das sagen? Was gibt es das oder wie erzählen Sie über Gewalt, ohne dass da explizite Gewalt zu sehen ist?
Diese Berührung, also wann ist ein Umarmen noch ein Umarmen und wann ist es der Schwitzkasten? Damit spiele ich und das ist eine sehr subtile Art. Aber genau danach war ich auf der Suche, weil das Einfachste wäre in der Tat gewesen, dass ich die Puppe irgendwie gegen die Wand schmeiße oder also das eben sehr explizit zeige. Aber diese Bilder kennen wir ja auch. Also ich glaube, es ging mir auch ein bisschen drum, für einen Zuschauer selber nachzuprüfen, was sehe ich eigentlich darin? Also wann ist für mich dann ein Übergriff oder wie würde also ich glaube, mit der Puppe hantieren erzeugt beim Zuschauer, oder so geht es mir, wenn ich Figuren spiele, den Reflex, dass man sich in die Puppe hineinversetzt. Das ist, glaube ich, ein anderes Zuschauen, als wenn da jetzt zwei Menschen auf der Bühne wären.
Das ist auf jeden Fall ein Stück, in dem viel drin steckt und das berührt, würde ich sagen, das auch schockiert auf so eine subtile Weise. Was würden Sie denn sagen, was wünschen Sie sich denn letztlich, was sollten die Zuschauer, Zuschauerinnen mitnehmen, wenn sie Ihr Stück gesehen haben?
Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, einer ist tatsächlich auch so, sich das eigene innere Kind anzusehen und nachzuspüren, geht's dem gut? Oder was kann ich für mein inneres Kind tun? Weil das mir wiederum Informationen oder auch Handwerksrüstzeug gibt, wie ich wiederum auf andere Menschen oder auch auf meine eigenen Kinder zugehe. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen ein Appell an uns als Gesellschaft, schaut hin, wenn in der Nachbarschaft, wenn es da die ein oder andere Familie gibt oder im Bekanntenkreis und man weiß, dass da Probleme sind, je nachdem, was für eine Beziehung man dann zu diesen Menschen hat, ob man Hilfe anbietet oder einfach nachfragt, nachforscht und tatsächlich im Notfall auch wirklich nicht sich scheuen, zum Hörer greifen und die Polizei rufen, wenn wirklich ganz klar ist, da wird jetzt ein Kind verprügelt.
Ab morgen ist dieses Stück zu sehen. Schattenkind heißt es, läuft am Theaterhaus Stuttgart. Von und mit Eva Baumann, mit der ich hier gesprochen habe. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Baumann.
Ja, ich danke auch.
Und für alle, die sich betroffen fühlen und vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen wollen, auf der Seite des Kinderschutzbundes gibt es zahlreiche Möglichkeiten, anonym ein Gespräch zu suchen. Filme sind was Großartiges. Filme machen ist meistens auch was ziemlich Großartiges, wenn auch Anstrengendes. Aber Filme machen ist nicht unbedingt das Ökologischste, was man so tun kann. Für einen Hollywood-Film werden gerne mal 500 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Das ist ungefähr so viel CO2 wie 500 volle Flugzeuge, die von Köln nach New York fliegen. Und die Filmwelt weiß das natürlich und tut auch immer mehr, um da was zu ändern an dieser schlechten Nachhaltigkeitsbilanz, auch hier in Deutschland. Hier zum Beispiel ist die Filmförderung mittlerweile auch an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft und da soll auch noch mehr passieren. Wie genau in der Welt und vor allem hier in Deutschland der Filmdreh ökologischer werden kann und soll, das erzählt uns jetzt unser Filmkenner Christian Berndt.
Fast and Furious 9 lässt es richtig krachen. 200 Wagen gingen beim Dreh zu Bruch. Aus ökologischer Sicht ist der US-Action-Reißer eine Katastrophe. Aber auch ein normaler deutscher Tatort verbraucht etwa 140 Tonnen CO2, fast das Drittel eines Hollywood-Films. Seit 1. Januar macht die Deutsche Filmförderungsanstalt finanzielle Hilfen von Maßnahmen zur Nachhaltigkeit beim Filmdreh abhängig. Die Branche für ökologisches Filmen zu interessieren, war Schwerstarbeit, meint die Herausgeberin des Magazins Green Film Shooting, Birgit Heitzig.
Das ist eigentlich das gleiche Bild in Deutschland als auch in Europa, dass sich immer die üblichen Verdächtigen für das Thema sehr interessiert haben. Aber die breite Masse von Produzenten und Fernsehsendern über viele Jahre leider überhaupt nicht. Das hat sich relativ rasant verändert mit der Ankündigung vom europäischen Grünen Deal.
2019 machte die Europäische Kommission die Vergabe ihrer Projektgelder von nachhaltiger Produktion abhängig. Der Deutsche Produzentenverband reagierte mit einer Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit und ebenfalls am 1. Januar dieses Jahres hat ein breites Bündnis aus der Film- und Fernsehbranche eine Selbstverpflichtung für ökologische Produktionsstandards in Kraft gesetzt.
Diese ökologischen Mindeststandards sehen ja 21 Muss-Kriterien vor, von denen 18 erfüllt werden müssen, um als ökologisch produzierte Produktion angesehen zu werden. Das beginnt von Änderungen im Catering, geht über die Verwendung von Ökostrom und von Autos mit alternativem Antrieb. Das sind jetzt nicht so grundstürzende Änderungen, dass man deshalb sagen könnte, die Produktion muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Matthias Schwarz von der Deutschen Produzentenallianz glaubt auch nicht, dass deshalb Filmproduktionen automatisch teurer werden. Dass sich in der Branche etwas getan hat, erkennt auch die Filmpolitikerin der Grünen Tabea Rössner an.
Es gibt ja da schon Standards für mehr Nachhaltigkeit in der Filmproduktion. Und insofern glaube ich, dass gerade in dem Bereich die Produzentinnen und Produzenten, die Filmschaffenden schon viel weiter sind als andere Wirtschaftsbereiche.
Im neuen Filmförderungsgesetz fehlen allerdings noch die Details. In einem sogenannten Reallabor werden seit Juli 2021 am Beispiel mehrerer Filmproduktionen die Nachhaltigkeitskriterien auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. Vieles ist unklar, zum Beispiel der CO2-Rechner, der verpflichtend für Produktionen wird, um den Energieverbrauch zu kalkulieren. Den gibt es auch in anderen europäischen Ländern, aber mit unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen, für die international agierende Filmbranche ein Problem.
Es fängt schon damit an, dass es Rechner gibt. Da wird zum Beispiel Catering überhaupt nicht berücksichtigt. Oder man hat einen unterschiedlichen Strommix. Es gibt also keine Einheitlichkeit. Und da ist deshalb auch wichtig, dass auf einen europäischen Standard hingearbeitet wird, weil sonst die Produzenten verzweifeln würden.
Ein weiteres Problem sind die regionalen Filmförderungen.
Als dieses System kreiert wurde in den 80er Jahren, ging es ja einfach um eine Strukturförderung. Und das ist ja auch sehr gut gelungen. Nur daraus resultiert, dass die Produzenten, man nennt sie auch Rucksackproduzenten, von Land zu Land reisen, um Fördermittel zu beschaffen.
Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals.
Berlin-Alexanderplatz von Regisseur Burhan Kurbani spielt in Berlin, aber um Fördermittel aus NRW zu bekommen, wurden einzelne Szenen auch dort gedreht. Für diesen ressourcenverschwendenden sogenannten Fördertourismus gibt es erst in Ansätzen Lösungen, etwa mit dem Austausch von Fördermitteln zwischen Regionen. Und ein weiteres gewaltiges Energieproblem verursacht das Streaming.
Ich habe mal mit Leuten aus der Luftbranche gesprochen, die haben mir gesagt, wissen Sie, was der größte Energieverbrauch eines Fluges ist? Das ist neben der Küche das Streaming.
Hier setzt man auf erneuerbare Energien. Das gilt auch für neue Studiotechniken wie in Babelsberg, mit denen virtuelle Realität aufwendige Kulissenbauten und den Reiseverkehr von Filmcrews ersetzen soll. Und forciert wird die Idee des Green Storytelling, Filmgeschichten zu erzählen, deren Dreh umweltschonend ist.
Es gab in der Vergangenheit auch schon mal Verfolgungsjagden auf dem Fahrrad, dass das nicht immer mit dem Auto passieren muss. Das zeigen ja einige Filme ganz gut.
Zum Beispiel mit der ikonischsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. In E.T. fliegen die Helden auf dem Fahrrad in den Himmel. Trotzdem ist man sich einig, dass es auf keinen Fall inhaltliche Vorgaben für Filmproduktionen geben wird. Also wird man auch in Zukunft Autokarambolagen wie in Fast and Furious weiter sehen können.
Christian Berndt zum Stand der Nachhaltigkeit beim Filmdreh in Deutschland und anderswo. Fashion-Ikone, Legende, Moderiese, so lauten heute die Schlagzeilen zu Andre Leon Talley, der erste afroamerikanische Kreativdirektor bei der Vogue, der gerade gestorben ist im Alter von 73 Jahren. In den 80ern hat er bei der Vogue angefangen und hat sich seitdem auf vielen Ebenen für mehr Vielfalt in der Modewelt engagiert, bis zuletzt, wie hier zum Beispiel zu hören in einem Interview von 2018.
Do you see that many women of diversity in the pages of magazines? Certainly you do in Vogue, but do you see that many women in advertising campaigns on television? How many women do you see in movies that are not playing a role of Miss Daisy or something?
Also er sagt ja, dass schon einiges viel besser geworden ist als vor einigen Jahrzehnten, aber immer noch viel zu wenig Vielfalt, was die Darstellung von Frauen in der Mode und in der Medienwelt angeht. Andre Leon Talley sagt das und über ihn und seine Bedeutung für die Modewelt spreche ich jetzt mit dem Kultur- und Modejournalisten Jan Kettwisch. Hallo Kettwisch.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie würden Sie das denn beschreiben? Wer war Andre Leon Talley? Für was stand er genau?
Andre Leon Talley war eine Zeit lang der wichtigste und sozusagen präsentabelste und auch am deutlichsten herausstechendste schwarze Repräsentant der hohen Mode und des Modejournalismus, der sich wirklich auf einem ganz bemerkenswerten Weg nach oben gearbeitet hat in der Mode zu einer Zeit, als schwarze Menschen in der Mode noch überhaupt nicht vorgesehen waren. Also das war auch nicht sein vorgezeichneter Weg. Also er ist ja in sehr einfachen Verhältnissen in North Carolina aufgewachsen, also im amerikanischen Süden zu der Zeit, als noch Jim Crow war und als noch die Segregation herrschte. Und also er ist in einfachen Verhältnissen im Rassismus aufgewachsen eigentlich. Und so die Mode und Paris war für ihn so, und auch die Vogue-Magazine waren für ihn so ein Sehnsuchtsort, zu dem er sich dann tatsächlich hochgearbeitet hat. Also ein sehr bemerkenswerter Aufstieg.
Sie haben es gesagt, er hat in einer ziemlich weißen Modewelt angefangen. Also in den 80ern ist er nach Paris zur Vogue und hat sich ab da dann eben dezidiert für mehr schwarze Models auf Laufstegen eingesetzt. Was kann man sagen? Was hat er da dann bewirkt letztlich?
Kurze Korrektur, also das war in den 80ern die amerikanische Vogue. Aber was er dort bewirkt hat, also er hat sich für Repräsentanz immer wieder stark gemacht und auch da sozusagen hinter den Kulissen gewirkt. Also er war Kreativdirektor der amerikanischen Vogue, als damals auch schon unter der jetzt immer noch amtierenden Chefredakteurin Anna Wintour, in der September-Ausgabe 89, also Naomi Campbell auf dem Cover war. Und man weiß ja vielleicht, wenn man so ein bisschen drin steckt im Modejournalismus oder in der Welt, dass die September-Issue immer so die umsatzkräftigste für den Verlag ist, wo die meisten Anzeigen drin sind, das dickste Heft. Dementsprechend ist für den Verlag Condé Nast immer extrem wichtig, was für ein Model ist vorne auf dem Cover? Lässt sich diese Ausgabe gut verkaufen? Und Anna Wintour hat ja selber auch drüber gesprochen, was für ein Move das war damals, dass sie in Zusammenarbeit mit Andrew Leontelli durchgesetzt hat, dass zum ersten Mal auf diese sehr wichtige, ökonomisch sehr wichtige Ausgabe ein schwarzes Model, nämlich Naomi Campbell, draufkommt. Genau, also sozusagen die Repräsentanz von schwarzen Models in Modemagazinen, das war sein großes Thema und natürlich auch, obwohl er nicht selber Designer war und nicht bei Fashion-Labels direkt gearbeitet hat, aber er hat seinen Einfluss genutzt, um auch darauf hinzuwirken, dass mehr schwarze Models auf den Laufstegen repräsentiert werden und auch Jobs als Model in auch in profitablen Anzeigenstrecken dann zum Beispiel bekommen.
Also als Kreativdirektor bei der Vogue ist er groß geworden. Dann hat er aber auch eine Weile mal für die russische Ausgabe von Numero gearbeitet, also von diesem internationalen Modemagazin. Aber da ist er nie so richtig angekommen. Was war das für eine Erfahrung für ihn?
Das war nach seiner Vogue-Zeit. Ja, also er wurde da so ein bisschen teuer eingekauft auch, als so ein wirklich großer, glamouröser Modestar, der in Russland dann das Modemagazin Numero sozusagen auch groß rausbringt, aufpoliert, bekannter macht. Das war aber dann auch zu einer Zeit, wo Putin angefangen hat, eine sehr restriktive LGBTQ-feindliche Politik durchzusetzen, also auch mit diesem Gesetz gegen homosexuelle Propaganda. Und es gab da wohl so eine Situation oder ein Ereignis, dass Andrew Leontelli in seiner Funktion als Kreativdirektor zusammen mit dem Modedesigner Tom Ford einen Covershoot für das Magazin gemacht hat. Und da gab es einen leicht bekleidet oder nackt, das weiß ich nicht mehr, Mann auf dem Cover zu sehen. Und das wurde in Russland zensiert. Und das war der Moment, wo Andrew Leontelli dann gesagt hat, nee, also da kann er nicht mehr mitarbeiten, sozusagen aus seiner politischen Motivation oder auch der Protest war dann, dass er von seiner Position dann dort zurückgetreten ist. Ja.
Er wird ja jetzt in wirklich allerhöchsten Tönen gelobt, gerade nach seinem Tod. Das klingt, als könnte da noch länger was nachwirken. Wie würden Sie das sehen? Was wird von ihm bleiben letztlich?
Also, was von ihm bleiben wird, ist, glaube ich, eine große Sehnsucht nach endlich gerechten Verhältnissen für People of Color, für schwarze Menschen in der Mode. Das hat man ja auch schon immer wieder rausgehört, als Ende vergangenen Jahres der amerikanische schwarze Designer Virgil Abloh so tragisch und auch viel zu jung verstorben ist. Mhm. Also damals zu dem Zeitpunkt der Chefdesigner der Männerlinie von Louis Vuitton, also auch einer der ganz wenigen, der es als Designer, als schwarzer Mensch ganz nach oben geschafft hat in der Mode, also neben Olivier Rousteing bei Balmain. Und also, dass so eine wichtige schwarze Figur in der Mode stirbt, fällt auch deswegen so stark auf, weil es so wenig andere gibt, immer noch. Ne? Also auch nach Jahrzehnten des immer wieder Mahnens und Protegierens und des auch immer wieder Sagens, Black is beautiful, und es gibt ja auch schwarze Modefotografen, Fotografinnen, die sehr tolle Arbeiten machen in den letzten Jahren, Nadine Ijewere. Aber wenn man mal so unterm Strich guckt, prozentual, da ist es immer noch zu wenig. Und also es bleibt eine große Sehnsucht, aber auch eine sehr große Lebenslust von ihm, weil, ne, also er war ein 2 Meter großer, sehr flamboyanter, sehr extravaganter, glamouröser Dandy, der, das hat man ja auch eben in dem Einspieler gehört, auch sehr toll gesprochen hat, der sehr, also der hat französische Literatur studiert, der war belesen, der konnte sprechen, er hatte Worte in seinem Vokabular, die einfach ganz toll klingen. Ja, also ein großer Stilmensch ist von uns gegangen.
Das sagt der Kulturjournalist Jan Ketwesch über die Bedeutung des Modejournalisten Andrew Leontelli, der jetzt im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.